Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem zweiten Korintherbrief im Sinn einer Einführung beschäftigen. Schon vor längerer Zeit haben wir hier in Rickenbach schon den ersten Korintherbrief behandelt. Der zweite Korintherbrief hat einen ganz anderen Charakter. Er spricht über den Dienst für Gott inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten. Er ist voll praktischer und mutmachender Belehrungen für einen jeden, der sein Leben Gott ganz zur Verfügung stellen möchte. Ferner geht er nochmals verschiedene Missstände in der Korinthergemeinde an, um seelsorgerlich zu helfen und diese zum Teil schon im ersten Brief angesprochenen Probleme endgültig zu lösen. Während wir beim ersten Korintherbrief gesehen haben, dass dieser Brief ein ausgesprochener Gemeindebrief ist, der die örtliche Gemeinde im Blickfeld hat, ist das beim zweiten Korintherbrief nicht mehr ganz so. Hier steht eben, wie gesagt, ganz besonders der Dienst für Gott im Vordergrund. Der Autor des Briefes ist der Apostel Paulus, der Mitabsender Bruder Timotheus. Wir lesen gleich dazu den Anfang des Briefes. 2. Korinther 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Timotheus ist der Mitabsender und die Adressaten sind die Gläubigen der Gemeinde Gottes in Korinth. Aber nicht nur sie, sondern auch alle Gläubigen, alle Heiligen in Achaia. Achaia war eine Provinz. Dazu gehörte eben unter anderem die Stadt Korinth und die Gemeinde dort, aber auch die Nachbargemeinde Kenchrea. Diese Gemeinde wird erwähnt in Römer 16, Vers 1. Zur Gegend von Achaia gehört zum Beispiel auch Athen. In Apostelgeschichte 17 wird ja die Missionsarbeit des Paulus in Athen beschrieben, seine Rede vor dem Areopag ganz ausführlich behandelt. Und dann in Apostelgeschichte 17, 34 wird gesagt, wie sich dann verschiedene Leute in Athen bekehrt haben. Paulus ging dann weiter. Es wird nichts mehr weiter berichtet über die Gemeinde, die dann entstanden wäre in Athen. Aber diese Notiz macht schon mal klar, da waren eine ganze Reihe von Gläubigen und damit war auch die Voraussetzung gegeben für eine Gemeinde in Athen. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 18, 20, da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und diese Voraussetzungen waren auch in Athen gegeben. Also der zweite Korintherbrief ist ganz klar überörtlich. Im ersten haben wir das noch drastischer gesehen. Das ist vielleicht nochmals in Erinnerung zu rufen. 1. Korinther 1, 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus, Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also hier wird der Korintherbrief als ausdrücklich universal, weltweit hingestellt. Also samt allen, die an jedem Ort, nicht nur in der Provinz Achaia, an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist besonders eindrücklich, weil im ersten Brief es doch den Anschein macht, dass manche Dinge behandelt werden, die sehr auf einen Ort zugeschnitten wären. Also wird klar gemacht, nein, diese Grundsätze hier sind von Bedeutung für alle Gemeinden weltweit. Während wir im 2. Korintherbrief viel eher sehen, wie die Lehren, die wir da finden, eben zugeschnitten sind für alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Und da wird weniger dieses Universelle betont. Aber es war doch der Akzent da, die Gemeinden sind nicht einfach für sich isoliert, sondern das, was speziell zu Korinth gesagt wird, das hat auch besondere Bedeutung für die Nachbargemeinden. Und da haben wir einen ganz interessanten Hinweis eben auf das Thema der Beziehung von Ortsgemeinden untereinander und der besonderen Verantwortung von Gemeinden füreinander, die in besonderer geografischer Nähe zueinander stehen. Ich habe im Zusammenhang mit dem 1. Korintherbrief schon damals ausführlich behandelt, was die Entstehungsgeschichte der Gemeinde von Korinth anbetrifft. Jetzt hier auf dem ausgeteilten Skript habe ich das nochmals aufgeführt unter Adressaten. Aber wir wollen jetzt das nicht nochmals durchgehen. Das hatten wir damals behandelt. Kann man auch auf der CD dort nachhören. Wie also die Gemeinde von Korinth auf der 3. Missionsreise des Paulus entstanden ist, beschrieben in Apostelgeschichte 18. Aber vielleicht möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass der große Teil der Gemeinde kam aus der Unterschicht. Das wird ja in 1. Korinther 1, 26 bis 27 sehr betont. Seht auf eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise, nicht viele Edle, also sie kamen ganz besonders aus der Unterschicht. Und dann haben wir auch gesehen, dass Korinth war bekannt als die unmoralischste Stadt der alten Welt. Es gab ja dieses Verb Korinthiazestai, korinthisch leben, und das war gleichbedeutend mit Unzucht treiben, Hurerei treiben. Also die meisten kamen aus einer tiefen Unterschicht und viele, wie wir auch im 1. Korintherbrief gesehen haben, kamen auch aus sehr, sehr unmoralischem Hintergrund. Aber darum wird das eben umso mehr zu einem Monument der Gnade Gottes, wie Gott diese Menschen völlig erneuern konnte. Und dazu möchte ich gerade lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und dieser Satz im 2. Korintherbrief hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung auf dem Hintergrund, eben dass Korinth eine so morastige, schlimme Stadt war. Wir fragen uns ja immer wieder, nicht nur wer hat ein Bibelbuch geschrieben, an wen wurde es zuerst geschrieben, sondern auch Zeit und Ort der Abfassung. Wir können den 2. Korintherbrief auf circa 55 nach Christus ansetzen, geschrieben aus Mazedonien. Ich habe auf dem Skript verschiedene Kapitel und Verse angegeben, Kapitel 2, 12 und folgende, 7, 5 und folgende, 8, 1, 9, 2. Da geht das hervor, aus Mazedonien. Das war wieder eine Provinz, das ist die nördliche Provinz, anschließend an Achaia, also nördlichen Griechenland. Das war also die Gegend, wo die Gemeinde von Thessalonich war, Philippi, Beröa, das war Mazedonien. Aus dieser Gegend wurde der Brief geschrieben. Und interessant ist, in 2. Korinther 8, Vers 10 und 9, Vers 2, wie Paulus da spricht, seit vorigem Jahr. Dieser Ausdruck seit vorigem Jahr macht also klar, dass der erste Brief eben im Kalenderjahr davor verfasst worden war, und jetzt wird über die Entwicklung im zweiten Brief geschrieben, seit vorigem Jahr. Was war denn der genaue Anlass für diesen zweiten Brief? Auf Seite 2 habe ich das zusammengefasst. Paulus schrieb den ersten Brief in Ephesus. Das ist die Zeit von Apostelgeschichte 19. Und ließ ihn durch Timotheus überbringen. Schon in 1. Korinther 16, Vers 10 hatte Paulus gesprochen von dem Besuch des Timotheus und wie die Korinther sich Mühe geben sollten, dass dieser junge und eher schüchterne Mann eben keine Furcht haben müsste, wenn er da bei den Korinthern sich aufhalten würde. Danach, nach diesem ersten Brief, der ja sehr einschneidende Korrekturen anbrachte an dieser chaotischen Gemeinde, danach ging Titus nach Korinth. Da wurden wir gesprochen in 2. Korinther 12, Vers 18. Und er sollte erkunden, was der Brief dort ausgelöst hatte. Und zweitens, um die schon in 1. Korinther 16, Vers 14 vorbereitete Gabensammlung für die Gläubigen in Judäa und Jerusalem vorzubereiten. Von dieser Gabensammlung werden wir dann noch ausführlich hören, 2. Korinther 8 und 9. Also, stellen wir uns vor, Titus sollte hingehen und schauen, was hat der 1. Korintherbrief ausgelöst. Nehmen Sie diesen Brief an oder wie reagieren Sie darauf? Nun, nachdem Paulus durch den schrecklichen Tumult in Ephesus, Apostelgeschichte 19, beinahe ums Leben gekommen war, wir werden gleich noch sehen, in 2. Korinther 1 sagt er, dort sei er am Leben verzweifelt. Also er war am Punkt, wo er nur noch damit rechnete, Gott ist der Gott, der aus den Toten auferweckt. So schlimm war das. Er war also fast umgebracht worden, aber gerettet aus dieser Not, reiste er nachher weg nach Troas. Das wird gerade in Apostelgeschichte 20, 1 beschrieben. Und von dieser Reise nach Troas wird auch in 2. Korinther 2, Vers 12 gesprochen. Paulus war da in tiefer Unruhe. Eben die Fragen bewegten ihn. Wie wird der Brief in Korinth aufgenommen werden? Dann hat sich die Anreise des Titus nach Troas verzögert. Und Paulus war so unruhig, er wollte nicht mehr länger warten, bis Titus dann schließlich doch noch kommen würde. Er brach auf, ging also wieder von Troas, heutige Türkei, rüber nach Griechenland in die Provinz Mazedonien. Und dort traf er endlich den Titus. Von diesem Treffen spricht er ausdrücklich in 2. Korinther 2, Vers 13, 7, 6, Verse 13 und 14. Wir kommen noch darauf. Titus konnte Paulus ermutigen. Das war ein Moment. Und davon spricht er auch sehr ergreifend in seinem zweiten Brief. Titus konnte Paulus ermutigen. Der erste Korintherbrief hat eine entscheidende Umkehr in der Gemeinde ausgelöst. Verschiedene schwere Missstände wurden endlich geordnet. Davon kann man lesen in 2. Korinther 7, 2 bis 16. Aber Titus musste den Paulus auch unterrichten über neue Gefahren in Korinth. Und zwar durch ganz gefährliche Irrlehrer. Von denen wird dann die Rede sein in Kapitel 11 und auch 12. Dann schickte Paulus den Titus nochmals nach Korinth. Und zwar, um den zweiten Korintherbrief zu überbringen. Davon spricht er in 2. Korinther 8, 6, 16 und 23. Warum schrieb Paulus den zweiten Korintherbrief? Hier, eine Serie von Gründen. Um zu erklären, warum er sie noch nicht besucht hatte. Er hatte eigentlich vor, sie zu besuchen, aber er sah dann im Nachhinein, nein, ich kann noch nicht sofort gehen, da müssen noch andere Dinge zuerst geschehen. Also er erklärt in 2. Korinther 1 und 2, warum er sie immer noch nicht besucht hatte, obwohl er eigentlich von diesem Besuch als vorgenommenes Projekt zuvor gesprochen hatte. Zweitens, er schrieb den Brief, um sie zu ermahnen, mit ihrer endlich ausgeführten Gemeindezucht nicht zu weit zu gehen. Wir werden noch sehen, in 2. Korinther 2, Vers 5, wird deutlich, dass dieser Mann, der ja in schwere Sünde gefallen war, 1. Korinther 5 spricht davon, endlich von den Korinthern ausgeschlossen worden war, aus der Gemeinde. Die sind ja darüber einfach oberflächlich darüber hinweggegangen. Und Paulus musste in dem Brief schreiben, ihr müsst ihn hinaustun, ihr müsst ihn ausschließen, ihr könnt keine Gemeinschaft mehr mit diesem Mann haben. Aber jetzt werden wir dann sehen im 2. Korintherbrief. Jetzt schossen sie übers Ziel hinaus. Der Mann war in der Zwischenzeit wirklich zusammengebrochen und zur Buße gekommen. Und sie hatten ihn immer noch nicht aufgenommen. Und so musste er sie jetzt ermahnen, jetzt müsst ihr gegen diesen Mann besonders Liebe üben, damit ein solcher nicht durch übermäßige Traurigkeit verschlungen würde. Man muss sich natürlich auch vorstellen, damals war das nicht so möglich wie bei uns. Ein schlimmer Missstand. Da wird einer ausgeschlossen wegen einer schweren Sünde. Dann sagt er sich, ja gut, tschüss, dann gehe ich zu denen. Da geht er irgendeine andere Gemeinde und die nehmen ihn auf und das interessiert sie gar nicht groß, was war da zuvor und ist das Leben wirklich geordnet. Und der kommt da anderswo unter. Und was geschieht? Die Gemeindezucht löst genau das nicht aus, was sie in Bezug auf die ausgeschlossene Person tun sollte. Er kommt nicht zur Buße, weil andere die Buße verhindern. Aber damals, der war wirklich draußen. Da gab es keine Möglichkeit, ja, dann gehe ich nach Kenchrea. Ist ja nicht so weit weg, ja. Die hätten ihn auch nicht aufgenommen, weil die Gemeinde in Korinth anerkannten. Und wenn die einen Beschluss gefasst haben, der wirklich im Namen des Herrn geschehen war, dann waren sie auch daran gebunden. Denn Matthäus 18, da sagte der Herr Jesus in Verbindung mit der Gemeindezucht, ich kann das kurz aufschlagen, Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also noch wichtig, hier geht es jetzt nicht um den Fall, sagen wir, von Ehebruch. Da müsste die Gemeinde sofort handeln. Sondern da geht es darum, im Verhältnis zwischen zwei Brüdern, sündigt der eine gegen den anderen. Jetzt muss das zwischen diesen Personen muss das geordnet werden. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er aber auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Dann kommt der Ausschluss aus der Gemeinde. Er ist dann wie ein Heide, mit dem man keine Gemeinschaft pflegte im Judentum. Und dann sagt der Herr in Vers 18, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also bei der Gemeindezucht wird gesagt, was ihr als Gemeinde an einem Ort auf der Erde bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Das heißt, wird von Gott anerkannt sein. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass es ein biblisch berechtigter Beschluss ist, klar. Aber interessant ist, der Herr sagt nicht, was ihr an eurem Ort bindet, sondern er sagt, was ihr auf Erden bindet. Das heißt, die Entscheidung der Gemeinde, die gottgemäß ist, ist für die Erde bindend und wird im Himmel anerkannt. Also kann die Gemeinde in Kanchrea nicht sagen, ja gut, also das anerkennen wir nicht, der kann jetzt einfach zu uns kommen. Nein, sie waren gebunden, denn der Beschluss ist eigentlich mit der Autorität des Herrn versehen. Der Herr Jesus sagt in Vers 20, den wir zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin. Also wirklich auf seine Person ausgerichtet, da bin ich in ihrer Mitte. Das gibt dem Beschluss seine Bedeutung. Nun eben, dieser Mann war wirklich draußen. Und er kam zum Zusammenbruch. Und nun in 2. Korinther 2 musste Paulus sie ermutigen, jetzt müsst ihr ihn aufnehmen, sonst wird er durch übermäßige Traurigkeit verschlungen. Wir kommen noch auf die Stelle. Das war ein zweiter Grund, den 2. Korintherbrief zu schreiben. Drittens, um seine Freude über die Umkehr auszudrücken. 2. Korinther 7 schreibt er, was das für ihn nach dieser inneren Unruhe und diesem Suchen nach Titus, was das für ihn war, als er dann die gute Botschaft von Titus hörte. Die Gemeinde hat wirklich den ersten Brief ernst genommen und in vielen Punkten deutlich umgesetzt. Ein weiterer Grund war, um sie zu ermutigen, ihren Unterstützungsbeitrag für die armen Gläubigen in Jerusalem und in Judäa nun wirklich zu leisten. Wir kommen darauf noch zurück. Aber leider musste er den Brief auch schreiben, um noch einmal sein Apostelamt als von Gott gegeben zu verteidigen. Wir werden sehen, die Kapitel 2. Korinther 11 bis 13 handeln davon. Schon in 1. Korinther 9 hat Paulus den Beweis angetreten gegenüber diesen rebellischen Korinther, dass er wirklich ein Apostel von Gott ist und wie er das belegen kann. Aber da war also immer noch eine Gruppe in Korinth, die hat Paulus in seiner Autorität als Apostel in Frage gestellt. Die kann man also gut vergleichen mit solchen, die so frech auch heute Paulusbriefe in Frage stellen als Autorität. In diesem Punkt, das war die Ansicht von Paulus. Das passt genau. Und da muss er also noch einmal ganz klar zeigen, das Apostelamt, das er hat, das ist nichts Menschliches, das kommt von Gott. Und darum beginnt ja auch nicht nur der 1. Korintherbrief, wir haben das gerade vorhin gelesen, sondern auch der 2. mit einer Bestätigung diesbezüglich. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, im 1. Brief. Und im 2. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Das wird also sehr stark betont. Und ein weiterer Punkt war, der 2. Korintherbrief wurde geschrieben, um einige, die noch nicht Buße getan hatten, zu ermahnen. Ganz am Schluss 2. Korinther 12, 21 und 13, 2. Jetzt schauen wir, bevor wir den Brief beginnen wirklich zu lesen, schauen wir noch die Struktur an. Der Aufbau ist folgendermaßen. Zuerst die Einleitung, ganz normal wie bei den Briefen im Allgemeinen. Eine Begrüßung und ein Segen. Haben wir gelesen, 2. Korinther 1, 1 bis 2. Nun kommt der erste Hauptteil, Kapitel 1 bis 7. Ich habe ihn überschrieben mit die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Wir können das dann wieder unterteilen, aber das tun wir nachher, wenn wir durch den Brief hindurchgehen. Der 2. Hauptteil, Kapitel 8 bis 9, habe ich überschrieben mit die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. Auch das können wir dann wieder unterteilen, doch davon später. Und schließlich, drittens, die Herrlichkeit des von Gott gegebenen Apostelamtes verteidigt. Kapitel 10 bis 13. Also diese drei Teile müssen wir so vor Augen haben die Herrlichkeit des Dienstes, die Herrlichkeit des Gebens, die Herrlichkeit des Apostelamtes. Warum habe ich das mit der Herrlichkeit so herausgestrichen? Nun, das ist ein besonderer Begriff in diesem Brief. Unter einige Besonderheiten, Punkt 3, habe ich vermerkt, der Begriff Herrlichkeit kommt im Brief insgesamt 17 Mal vor. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. Dann kommt noch einmal der Ausdruck das Verherrlichte und das Verb verherrlichen zweimal. Also 20 Mal Begriffe im Zusammenhang mit dem Thema Herrlichkeit. Das ist ein typisches Wort und wir werden das sehen in Verbindung mit Dienst, mit Geben und mit dem Apostelamt. Jetzt lesen wir 2. Korinther 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, das bewirkt wird im Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest. Es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, indem wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Der Brief beginnt mit einer Anbetung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt noch zwei Briefe, die so beginnen. Der Epheserbrief, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örten in Christus und so weiter. Das ist dort auch der längste Satz des Neuen Testaments. Epheser 1, Vers 3 bis Vers 14 ist im Griechischen ein Satz. Also der Apostel Paulus ist so erfüllt, obwohl damals im Gefängnis, von Gottes Segnungen in dem Herrn Jesus, diese geistlichen Segnungen der Gläubigen. Und der erste Petrusbrief beginnt auch auf diese Weise. Aber jedes Mal ist ein anderes Thema. Und hier im 2. Korintherbrief geht es also nicht um die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, sondern hier geht es um Gottes Trost hier auf Erden, in den schlimmsten Nöten. Das ist in dem Sinn ein interessanter Kontrast zum Epheserbrief. Gott wird genannt der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Ich habe mir vor Jahren angewöhnt, beim Bibellesen die Namen Gottes speziell anzustreichen, mit einer Farbe. Und das ist so bereichernd, wenn man das konsequent macht beim Bibellesen, hat man dann schließlich Hunderte von Namen Gottes, auch schnell, griffbereit. Man findet sie sofort wieder. Und jeder Gottesname sagt ja etwas aus über das Wesen des Ewigen. Und das ist so ein gewaltiger Name, der Vater der Erbarmungen. Und der Gott alles Trostes. Also der Gott, der für jede Not hat er den richtigen Trost bereit. So ein krasser Gegensatz zu den Freunden Hiobs, die den Titel bekamen, leidige Tröster seid ihr alle. Aber unser Gott ist der Gott alles Trostes. Und der Apostel Paulus sagt, der uns tröstet in all unseren Drangsalen, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Also hier macht er klar, Gott lässt uns durch Nöte hindurchgehen, aus verschiedenen Gründen natürlich. Aber ein Grund ist, damit wir dann andere Menschen, die auch durch solche Nöte hindurchgehen, in dieser Situation trösten können. Und zwar mit einem ganz speziellen Trost. Er sagt, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Und darum sind das die besten Tröster, die von dem etwas weitergeben können, was sie selber vom Herrn bekommen haben. Das sind nicht theoretische Dinge, die man irgendwo in einem Buch nachgelesen hat, sondern die man wirklich selber erlebt hat. Das sind auch die überzeugendsten Tröster. Warum beginnt der Apostel Paulus diesen Brief mit diesem Thema der Not und der Drangsal und des Trostes? Nun, was gerade in jüngster Vergangenheit zurücklag, war eben die Sache mit dem Tumult in Ephesus. Die ganze Volksmenge verrückt geworden war mit der Göttin Diana, Artemis. Ja, und ich lese noch ein bisschen weiter. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asia widerfahren ist. Das ist eben diese Provinz der heutigen Westtürkei, etwa so groß wie die Schweiz. Da befand sich Ephesus, Apostelgeschichte 19. Und da waren natürlich auch die anderen Gemeinden, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Philadelphia, Sardes, Philadelphia, Laodicea, dann auch Hierapolis, Kolossä, alle diese Gemeinden waren dort. Ja, da in Asia, Drangsal, die uns in Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet und auf welchen wir auch unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten wird. Also da spricht er eben von dieser jüngsten Erfahrung, da war er wirklich am Leben verzweifelt. Paulus hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen. Und dann eben Gottes Eingreifen und Gottes Trost so wunderbar erlebt. Und daraus heraus kam dann eben diese Anbetung am Anfang des zweiten Korintherbriefes. Ja, darum habe ich in Teil 1, die Herrlichkeit des Dienstes für Gott, Kapitel 1 bis 7, habe ich den ersten Unterabschnitt überschrieben mit Gottes Trost in den Nöten des Dienstes. Das ist das Thema von Kapitel 1. Ich habe gesagt, der zweite Korintherbrief spricht eben sehr ausdrücklich und akzentuiert über den Dienst für Gott. Aber hier wird gleich klar gemacht, es ist ein Dienst inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten. Aber wir erleben darin den Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Es ist so schlimm, wenn wir in Nöten drin sind. Und wir würden gerne so schnell wie möglich immer wieder daraus herauskommen. Aber es ist doch wichtig, dass wir immer wieder daran denken, diese Erfahrungen machen wir nur jetzt. In diesen Jahren des irdischen Lebens. Und das ist ja sehr beschränkt. Aber dann, in alle Ewigkeit, werden wir diese Erfahrung nie mehr machen. Aber in alle Ewigkeit werden wir wieder zurückdenken an diese Jahrzehnte, die wir da auf dieser Erde ganz weit da unten erlebt haben und wie wir Gottes Beistand sogar in den Situationen, wo wir verzweifelt sind, menschlich gesprochen verzweifelt, erfahren haben. Wir müssen das uns vorstellen, dann einmal nach 10.000 Jahren in der Herrlichkeit oder in dem Lied Amazing Grace, wie heißt es auf Deutsch, die erstaunliche Gnade, da heißt es doch in einer Strophe, einer späteren Strophe, wenn dann einmal 10.000 Jahre vorbei sind. Und ich weiß, es gibt manche Gläubige, die sagen, eigentlich sollte man gar nicht so sprechen, denn in der Ewigkeit gibt es ja gar keine Zeit mehr. Wir werden ja nicht mehr in Raum und Zeit sein. Aber da möchte ich gerne fragen, wo hat man das gelesen in der Bibel? Gott ist ewig. Und er sagt in Jesaja 42, mein Name ist Yahweh. Das heißt, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und er sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Nur Gott steht über der Zeit. Nur für ihn gilt, denn bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. 2. Petrus 3. Aber das gilt für Geschöpfe nicht. Und natürlich hätte man früher sich sagen können, ja, aber wie ist das möglich, was der Fischer Petrus da schreibt in 2. Petrus 3? Die Zeit ist doch einfach etwas Objektives, das abläuft. Und wir können auf die Uhr schauen und schauen, die Sekunden gehen einfach so strikte vorwärts und sie sind immer genau gleich lang. Und da steht bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Wie geht das? Nun, da musste man das einfach glauben, weil es die Bibel so sagt. Aber heute, seit Albert Einstein das so schön zeigen konnte, die Zeit ist nicht etwas Absolutes, sondern die ist direkt verbunden mit dem Raum. Und die Zeit gilt nur für Menschen, die eben dem Raum unterworfen sind. Gott ist aber nicht unterworfen. Gott ist der Ewige und der Allgegenwärtige. Er ist nicht an einem Ort und am anderen Ort nicht. Er ist überall gleichzeitig in der ganzen Schöpfung. Jeremia 23 sagt, er erfüllt den ganzen Himmel. Niemand kann sich vor ihm verbergen. Und er ist auch der jenseitige Gott. Immanent im Diesseits, in ihm leben und weben wir, Apostelgeschichte 17. Und er ist auch in der Herrlichkeit des Jenseits. Also Gott ist nicht an Raum gebunden, aber wir bleiben an Raum und Zeit gebunden. Jetzt hier, und das wird auch so sein im Zusammenhang mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Wir bleiben Geschöpfe, wir können nie Götter werden und auch keine Halbgötter. Nur Gott steht über der Zeit. Also der Zeitbegriff ist zwar relativ, hat Einstein gezeigt, das hängt zusammen von der Geschwindigkeit, hängt zusammen mit der Anziehungskraft, der man ausgesetzt ist und so weiter. Das ist eine andere Sache, aber sie ist da. Und darum, also der Gedanke ist gar nicht daneben, wenn wir sagen, dann 10.000 Jahre, wenn einmal 2 Millionen Jahre vorbei sind und werden zurückschauen und werden immer wieder an diese Zeit denken, ah, das war schwierig. Ich bin dort fast verzweifelt. Aber ich habe dort erlebt, der Gott der Erbarmungen, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Das wird so in Ewigkeit als Erinnerung für uns bleiben, aber wir werden das nie mehr erleben können. Und wir werden auch nie mehr sagen können, nach 3 Millionen Jahren, jetzt möchte ich eigentlich nochmals zurück und das mal ausprobieren, wie das so war. Jetzt wäre ich viel mutiger als damals. Nein, wir werden das nie mehr erleben. Das ist exklusiv Erfahrung, was wir jetzt haben. Aber eben, es sind Erfahrungen, die uns zu Anbetung führen. Nicht nur diese erhabenen Segnungen in den himmlischen Orten in Christus sind Grund zur Anbetung, Epheser 1, 3 und folgende, sondern eben auch diese Nöte der Jetztzeit, in dem wir eben Christus erleben als unser Trost. Vers 5. Also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Ja, im Rückblick ist dann alles einfacher. Ist ja immer so. Wir gehen zu Kapitel 2. Nächster Abschnitt habe ich überschrieben mit von der Trauer der Gemeindezucht zur Freude der Wiederherstellung. Kapitel 2, 1 bis 10. Und da lese ich einfach, weil wir nicht alles lesen können in diesen 2,5 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, ab Vers 5. Wenn aber jemand traurig gemacht hat, So hat er nicht mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maß, auf das ich nicht beschwere, euch alle. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den vielen ist, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit nicht etwa ein solcher durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn zu betätigen, denn dazu habe ich euch geschrieben, auf dass ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir sehen, wir haben immer eine Tendenz zu Extremismus. In 1. Korinther 5 sehen wir, das Problem war da, die gingen über diese schwere Sünde hinweg. Das war seine Privatsache, dachten sie offensichtlich, und haben sich da nicht weiter drum gekümmert. Der Apostel Paulus muss ganz scharf erklären, in einem solchen Fall müsst ihr als Gemeinde Zucht üben, diesen Betroffenen hinaustun, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ihr dürft mit ihm nicht mehr Umgang pflegen und nicht mal mit ihm zusammen essen, damit er zur Buße kommt. Aber das haben sie dann umgesetzt, und jetzt war das Problem, dass sie wieder extrem waren. Die wollten diese Zucht nicht beenden. Und jetzt muss der Apostel Paulus sagen, genügend ist einem solchen diese Strafe. Die gemeine Zucht ist eine Strafe. Aber das Ziel ist, erstens, um die Ehre Gottes wiederherzustellen vor der Welt. Denn wenn wir als Gemeinde versagen, und wir können nicht sagen, das war der, wir haben ein gemeinsames Zeugnis. Wenn wir als Gemeinde versagen, dann ist das eine Verunehrung Gottes in dieser Welt. Und die Gemeindezucht ist eine Schadensbegrenzung, dass dadurch deutlich wird, nein, die Christen, die akzeptieren das nicht einfach, was geschehen ist, sondern die verurteilen das. Aber ein zweiter Grund für die Gemeindezucht ist der Grundsatz, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das sehen wir in 1. Timotheus 5, da geht es zwar um Älteste, die sündigen, und dann erklärt der Apostel Paulus, dass solche Älteste, die sollen öffentlich vor allen überführt werden. Aber man muss 2 oder 3 Zeugen haben. Und dann heißt es, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das heißt also, diese öffentliche Überführung soll dazu führen, dass die anderen sich erst recht vor einer ähnlichen Sünde in Acht nehmen. Und so hat auch die Gemeindezucht immer eine Wirkung auf die ganze Gemeinde, dass man selber eben denkt, ach so, es ist wirklich so schwerwiegend in Gottes Augen, dass das darf einfach in meinem Leben nicht zugelassen werden. Und eine dritte Bedeutung der Gemeindezucht ist, dass der Betroffene, der Schuldige, einsichtig wird und zur Umkehr kommt. Und jetzt sagt er, genügend ist einem solchen die Strafe, die von den vielen ist. Die vielen, das ist die Masse der Gemeinde. Und er sagt, jetzt müsst ihr vergeben, das heißt dem Betreffenden auch wirklich die Vergebung zusprechen, ihn wieder aufnehmen. Und wenn man das nicht tun würde, dann hat der Satan da wieder einen Anlass. Und darum sagt er in Vers 11, auf dass wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie der Teufel denkt. Ist noch interessant, der Apostel Paulus sagt nicht, denn seine Gedanken sind uns unbekannt. Würden vielleicht manche so sagen, aber wir wissen, wie er denkt, denn die Heilige Schrift macht uns das klar. Und das ist wichtig, wir müssen den Feind kennen, um zu wissen, wie man eben seinen Anläufen widerstehen kann. Und interessant ist, der Apostel Paulus gehört ja nicht zur Gemeinde von Korinth, aber er anerkennt eben sie als Gemeinde, die eben bindet und löst, Matthäus 18. Denn er sagt hier, Vers 10, wenn wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Also wenn Sie als Gemeinde zu dem Punkt kommen, dass die Gemeindezucht jetzt aufgehoben ist, dann wird er das auch anerkennen. Aber es ist nur die örtliche Gemeinde, die diese Autorität hat. Das konnte nicht der Apostel Paulus tun für die Gemeinde von außen her. Dann kommt der nächste Abschnitt, überschrieben auf dem Blatt mit der Dienst des neuen Bundes im Gegensatz zum Dienst des alten Bundes. Kapitel 2, 12 bis 3, Vers 18. Ich lese jetzt Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, für das Evangelium des Christus, man lese dazu Apostelgeschichte 20. Paulus kommt nach Troas, nach dem Tumult in Ephesus. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Ich habe das erklärt. Er war so in Unruhe, wie wird der erste Brief aufgenommen werden. Und Titus war hingegangen, um das zu klären, aber er kam nicht zu der vorgesehenen Zeit. Weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Also übers Meer, in diese nördliche Provinz von Griechenland, mit Philippi, Thessalonich, Beröa. Fort nach Mazedonien. Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott, ein Wohlgeruch Christi, in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christus. Also der Apostel Paulus war in einer sehr schwierigen Situation, wie gesagt. Er kam nach Troas, hatte diese Unruhe. Obwohl er dort eine offene Türe hatte, geht er dann hinüber nach Mazedonien. Also so äußerlich könnte man sagen, eben durch so menschliche innere Unruhe getrieben. Und dann sagt er, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Der Ausdruck des Triumphzuges wird genommen aus der zeitgenössischen Umwelt. Nicht wahr? Die römischen Generäle, nachdem sie einen Sieg errungen hatten, führten jeweils einen Triumphzug durch. Und jetzt übertragt das der Apostel Paulus auf unser Umhergehen in unseren Aktivitäten, in unserem Dienst für den Herrn Jesus. Er sagt, wir sind gewissermaßen in einem Triumphzug, denn das Werk des Herrn Jesus am Kreuz war dieser vollendete Sieg. Ich schlage auf in Kolosser 2, da wird ja das Werk des Herrn Jesus genau so beschrieben. Kolosser 2, Vers 14. Vers 13 am Schluss. Da steht von Gott, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Die Fürstentümer und Gewalten, das sind Ausdrücke für Engelmächte. Und hier wird gesagt, von den gefallenen Engelmächten, angeführt von Satan, die wurden damals, als der Herr Jesus am Kreuz war, wurden die vollkommen entwaffnet. Also Der Ausdruck ausgezogen hatte bedeutet völlig entwaffnet. Die ganzen Waffenumhänge wurden quasi abgenommen. Und dann heißt es weiter, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Also als der Herr Jesus, als er Gekreuzigte am Holz war, war das Gottes Triumph über die finsteren Mächte. Damals wurde der Schlange der Kopf zertreten, um das Wort aus 1. Mose 3, Vers 15 zu nehmen. Und nun, nach diesem vollendeten Sieg, Satan und seine Engel sind besiegt. Die Gläubigen sind aus der Gewalt der Finsternis herausgerettet und versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie Kolosser 1, Vers 13 sagt. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sind übrigens im Griechischen abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Wir sind nicht in einem Prozess, wo wir langsam aus der Macht der Finsternis befreit werden, sondern sind Fakten, abgeschlossen. Wir sind befreit, wir sind versetzt. Und nun wird uns hier deutlich gemacht, und alles, was wir für den Herrn tun, und da sind wir alle irgendwie unterwegs, das müssen wir sehen als ein Triumphzug. Überall, wo wir hier hinkommen, sind wir gewissermaßen auf dem Triumphzug. Wie war das bei den Römern? Der General hatte ganz speziell seine Familie bei sich. Denn die Angehörigen, die teilten die Ehre des Sieges. Auch wenn sie selber an dem Kampf gar nicht beteiligt waren. Und nun sagt der Apostel Paulus gewissermaßen, wir sind alle, weil wir zu dem Herrn Jesus gehören, weil wir zur Familie Gottes gehören, sind wir dabei. Und diese Ehre des Sieges Gottes, obwohl wir gar nicht mitgekämpft haben, dieser Ehre sind wir teilhaftig geworden. Und dann kommt ein ganz schwieriges Wort, nicht wahr? Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi, in denen die errettet werden und in denen die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Es ist so, die Gefangenen, die Kriegsgefangenen wurden bei den Triumphzügen mitgeführt. Übrigens in Rom sieht man noch heute den Triumphbogen des Titus, der erinnert an die Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70. Und da sieht man jüdische Kriegsgefangene, die Tempelschätze damals in Rom mit sich herumtragen mussten beim Umzug. Der siebenarmige Leuchter ist dort abgebildet und Teile vom Schaubrottisch sieht man dort, silberne Posaunen. Ja, die mussten sie mittragen. Und dann, während diesem Umzug, wurden wohlriechende Kräuter verbrannt. Und nun, das Wohlriechende wird jetzt hier auf uns übertragen. Wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Nicht wahr? In Epheser 5, Vers 1 und 2, lesen wir davon, wie der Herr Jesus sich als Opfer hingegeben hat, Gott zu einem Wohlgeruch. Und es ist so, dass das Räucherwerk, das auch im Alten Testament auf dem Räucheraltar verbrannt wurde, das sprach von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber in 3. Mose 24 wird erklärt, dass auf die Schaubrote, die 12 Schaubrote auf dem goldenen Tisch, da legte man ja Weihrauch. Und dieser Weihrauch wurde jeweils immer nach einer Woche anstelle der Brote verbrannt und gab einen Wohlgeruch. Die 12 Brote sind ja klar ein Bild der 12 Stämme Israels. Also man kann sagen, diese Brote stellen dar das Volk Gottes. Und jetzt wird quasi für die Brote wurde jeweils ein bisschen Weihrauch verbrannt. Und dieser Wohlgeruch spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wie er sich hingegeben hat als Opfer in den Tod. Aber jetzt wird seine Herrlichkeit wird uns, den Gläubigen, zugerechnet. Und so sagt der Apostel Paulus, wir gehen da durch diese Welt, werden im Triumphzug umhergeführt, denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Also die Herrlichkeit, die Vortrefflichkeit, die Schönheit des Herrn Jesus Christus wird uns zugerechnet. Genau wie es in Epheser 1, Vers 7 heißt, Wir sind angenehm gemacht worden in dem Geliebten. Gott sieht uns jetzt in der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wenn er uns sieht, sieht er seine Herrlichkeit und seinen Wohlgeruch. Dann war das aber so, nach dem Triumphzug wurde ein Teil der Gefangenen getötet. Und andere wurden dann freigelassen, je nach Entscheidung. Und so war eben dieser Wohlgeruch, dieser wohlriechenden Gewürze, die verbrannt wurden beim Triumphzug, war für die einen ein Geruch vom Tode zum Tode und für die anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Also es gab da zwei Möglichkeiten. Für die einen war das etwas ganz Schreckliches und für die anderen war das eigentlich, mit diesem Geruch verbanden sie Freiheit und Leben. Und so erklärt der Apostel Paulus, wenn wir das Evangelium verkündigen und von einem Ort zum anderen bringen, da gehen wir im Triumphzug hindurch. Und für die einen Menschen bedeutet das letztendlich das Verdammungsurteil. Und für die anderen ist das der Weg zum Leben. Denn wir werden das immer erleben, so wie wir das auch in der Apostelgeschichte sehen. Zum Beispiel in Athen, Apostelgeschichte 17. Paulus spricht auf dem Areopag, evangelisiert. Und dann, als er von Totenauferstehung spricht, da beginnen einige laut zu lachen. Spotten. Und dann gab es solche, die haben gesagt, wir wollen dich auch später nochmals hören. Hörten ihn zwar nicht mehr. Er ging dann weg und kam nicht mehr nach Athen. Unseres Wissens. Und dann gab es solche, die kamen zum Glauben. Unter anderem Dionysius, der Areopagit und eine vornehme Frau namens Damaris. Ja, so wurde die Botschaft des Evangeliums für die einen, die das Evangelium ablehnten, wurde das zum Geruch vom Tode zum Tode. Und für die, die zum Glauben kamen, war das der Geruch vom Leben zum Leben. Ja, ein sehr eindrückliches und krasses Bild, das uns eben zeigt, wie wir uns sehen sollen in Gottes Augen. Und dann fragt er, Vers 17, und wer ist dazu tüchtig? Wer ist tüchtig für so einen Dienst? Und dann sagt er, ganz grundlegend wichtig ist, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern aus Gott reden wir in Christus. Also er sagt, wir verfälschen nicht die Bibel. Das ist grundlegend wichtig, dass wir eben bibeltreu sind. Dass wir die Bibel nicht irgendwie unseren Wünschen gemäß zurechtbiegen oder dem Zeitgeist gemäß zurechtbiegen. Und was eigentlich ziemlich schockierend ist, wir sind ja da im Jahr 55 und Paulus sagt schon da, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes. Schon damals. Was würde der Apostel Paulus sagen, wenn er in der heutigen Zeit da sein würde? Und er sagt eben, wichtig ist Lauterkeit, also Echtheit, Wahrheit, Reinheit. Und aus Gott reden, das heißt, wir wollen nur das weitergeben, was wir wirklich von Gott bekommen haben, nicht unser eigenes. Vor Gott, wir reden immer im Bewusstsein, dass Gott das alles mit ansieht, was wir sagen. Und in Christus, also in enger Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Ja, jetzt sehen wir, es geht um den Dienst. Ich habe ja diesen dritten Abschnitt, wie gesagt, überschrieben mit der Dienst des neuen Bundes im Gegensatz zum Dienst des alten Bundes. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ich lese gleich weiter, Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen. Oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Er spricht über Empfehlungsbriefe. Warum spricht er so? Offensichtlich haben Korinther gesagt, Paulus, wir möchten gerne eine Empfehlung von anderen Gläubigen für dich. Eben, er wurde ja, wie gesagt, als Apostel sogar in Frage gestellt. Und da haben manche gewünscht, wir möchten gerne einen Empfehlungsbrief haben für dich. Und Paulus sagt, was? Sollen wir einen Empfehlungsbrief an euch benötigen? Er sagt aber nicht, Empfehlungsbriefe sind eigentlich etwas völlig Unnötiges. Er sagt, oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Er sagt, andere haben das wohl nötig, aber wir nicht. Ihr kennt uns und der Beweis der Echtheit unseres Dienstes seid ihr ja selbst. Die Korinther kamen ja durch Paulus zum Glauben und nicht durch irgendwelche Leute, die da später gekommen sind und ihr Unwesen getrieben haben, wie wir noch sehen werden. Also er sagt, es ist doch völlig unsinnig, solche Diener, die ihr kennt und die bewährt sind im Dienst, die brauchen keinen Empfehlungsbrief. Aber ich habe hier auf dem Skript unter Besonderheiten habe ich Punkt 6, Empfehlungsbriefe, habe ich verwiesen auf Apostelgeschichte 18, 27. Dort findet man Apollos, der kam ja nach Ephesus und kam dort in Verbindung mit der Gemeinde. Aquila und Priscilla haben dann diesen Juden weitergeführt und so wurde er ausgerüstet für einen wertvollen Dienst. Darauf wollte er von Ephesus nach Korinth gehen. Und jetzt schauen wir mal, was da steht. Apostelgeschichte 18, Vers 27. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Also die Brüder in der Gemeinde in Ephesus haben einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth und haben Apollos empfohlen. Weil er in Korinth nicht bekannt war, haben sie so eine Bestätigung gegeben. Und so konnten die Korinther, weil sie Grund hatten, der Gemeinde in Ephesus zu vertrauen, konnten sie den Apollos aufnehmen, ohne dass er zuerst hätte genauer gekannt werden müssen. Aber wenn der einfach so gekommen wäre, hallo, ich bin Apollos, übrigens ein ganz treuer Gläubiger, und ich habe keine Irrlehren, selbstverständlich, und das hätte nicht gereicht. Und wir lesen ja davon in Galater 2, spricht der Apostel Paulus von falschen Brüdern, die sich nebenein geschlichen hatten. In Apostelgeschichte 20 sagt er den Ältesten von Milet, dass verderbliche Wölfe werden zu euch hineinkommen und werden der Herde nicht schonen. Und im Judasbrief liest man in Vers 4, dass sich etliche eben nebenein geschlichen haben. Also dieses Problem gab es ständig. Und die Empfehlungsbriefe waren, damit ein gewisser Schutz, nicht 100%, aber ein gewisser Schutz gegen diese Infiltration. Und eben gerade zum Beispiel, wenn einer gekommen wäre, der irgendwo weit weg war, der ausgeschlossen wegen Ehebruch. Und jetzt kommt er, ja, ich bin auch ein Kind Gottes. Ah, schön, ja, dann... Nein, dann sollten die wissen, ja, wie hast du eine Empfehlung von der Gemeinde, wo du herkommst? Und da hätte man, auf diese Weise konnte man eben manche Klippen umschiffen. Ich habe dann noch auf dem Blatt hingewiesen auf Römer 16, 1 bis 2. Dort haben wir ein Empfehlungsschreiben, ganz kurz, von Paulus für die Schwester Phoebe, eine Dienerin in der Gemeinde von Kenchrea. Und dann habe ich noch Kolosser 4, Vers 10. Dort wird Markus empfohlen. Also auch ein Empfehlungsbrief an die Gemeinde in Kolosse für Markus. Aber der Apostel Paulus sagt, wir haben doch keinen Empfehlungsbrief an euch, Korinther, nötig. Ihr seid gewissermaßen unser Brief. Ihr seid gewissermaßen der Ausweis unseres Dienstes für Gott. Und dann sagt ihr, ihr seid ein Brief Christi, aber ein ganz spezieller. Nicht irgendein Brief mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Was ist damit gemeint? Nun, in Jeremia 31 wird der neue Bund angekündigt. Schon im Alten Testament wird der neue Bund, das Neue Testament, angekündigt. Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr an jeder seinen Nächsten und an jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Hier wird der neue Bund dem alten Bund gegenübergestellt. Und ich muss sagen, der neue Bund mit Israel wird dem alten Bund mit Israel gegenübergestellt. Also am Sinai, der alte Bund, und jetzt hier in Jeremia 31 geht es um das tausendjährige Friedensreich. Der neue Bund mit Israel. Aber ganz wichtig, hier wird gesagt, Vers 31, ein neuer Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Mit den 10 und mit den 2 Stämmen. Mit dem 12-stämmigen Volk Israel. Und nun, dieser Bund soll anders sein. Nicht mehr ein Bund mit steinernen Gesetzestafeln, sondern die Gebote werden direkt in die Herzen hineingeschrieben. Und damit ist gemeint, dass der neue Bund eine ganz andere Qualität sein wird. Die meisten damals am Sinai waren ja gar nicht bekehrt. Die gehörten einfach zum Volk Israel. Sie gingen mit, zogen aus, sie haben die Gesetze bekommen, aber die waren gar nicht bekehrt. Aber wenn es um den neuen Bund geht in der Zukunft, geht es darum, dass diejenigen aus Israel, mit denen Gott den Bund schließt, dass die wirklich bekehrt sein werden. Und da wird Gott seine Gebote direkt in ihr Herz hineinschreiben. Durch die Wiedergeburt werden seine Gedanken in ihr Inneres hineingegeben. Also der neue Bund wird sein, Gott gibt seine Gebote direkt ins Herz hinein, also durch Wiedergeburt. Zweitens sagt Gott, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Eine ganz neue Beziehung. Drittens, sie werden Gott erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Eine wirkliche Gotteserkenntnis. Und viertes Kennzeichen, völlige Vergebung. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Also Wiedergeburt, Neubeziehung, Gotteserkenntnis, völlige Vergebung. Das sind die 4 Segnungen des neuen Bundes. Und nun, der Herr Jesus hat ja in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot genommen und gedankt und dann auch den Kelch. Und er hat gesagt, dies ist der Kelch dieser Kelch ist der Bund in meinem Blute. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also sein Sterben am Kreuz war die Grundlegung des neuen Bundes. Und jetzt ist ganz wichtig, Im Neuen Testament wird nirgends gesagt, dass Gott diesen neuen Bund jetzt mit der Gemeinde geschlossen hätte. Sondern auch in Hebräer 8, wo das wieder aufgenommen wird aus Jeremia, wird gesagt, dass Gott das mit Israel schließen wird. Aber, so, der Bund ist grundlegend, die Grundlage zum Bund ist gelegt worden mit Golgatha. Gott wird am Anfang des tausendjährigen Reiches offiziell mit Israel, und zwar mit diesem Drittel, der die Drangsal überleben wird und zur Bekehrung kommt, mit ihnen wird er offiziell diesen neuen Bund dann schließen. So wie das in Jeremia 31 steht. Aber die Gemeinde ist heute bereits Nutznießer dieses Bundes. Und darum nennt Paulus die Gläubigen Diener des neuen Bundes. Lesen wir weiter in 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken als aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also er sagt nicht, der Bund ist mit der Gemeinde geschlossen, aber er sagt sehr wohl, dass wir, die wir zur Gemeinde gehören, sind Diener des neuen Bundes. Und da wird klar gemacht, dass die Segnungen des neuen Bundes sind Segnungen, die auch die Gemeinde hat. Denn da ist zu nennen die Wiedergeburt. Gott gibt seine Gebote direkt in unser Inneres hinein, ins Herz. Und wir haben auch eine ganz neue Beziehung zu Gott. Und wir haben diese Gotteserkenntnis. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Und wir haben diese völlige Vergebung der Sünden. Wir haben das gelesen in Kolosser 2. Heute, indem er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat. Die ganze Schuld des Lebens wurde schon am Kreuz gesühnt. Und diese Segnungen haben wir, aber ich muss natürlich in Klammern noch sagen, wir haben noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr Segnungen, die über die Segnungen des neuen Bundes hinausgehen. Und das ist eben Epheser 1, Vers 3, dass wir gesegnet worden sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Aber hier wird nun gezeigt in 2. Korinther 3, dass der Dienst der Gläubigen heute ist ein Dienst des neuen Bundes. Und wenn wir eben im Triumphzug umhergehen, das Evangelium verkündigen, da kommen Menschen zum Glauben und dann wird in ihre Herzen, nicht mit Tinte, sondern durch das Wirken des Geistes Gottes, der die Wiedergeburt wirkt, werden Gottes Gebote in die Herzen hineingeschrieben. Und dann erklärt er, Vers 6, hat uns zu Dienen des neuen Bundes gemacht, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Ausdruck der Buchstabe fasst gewissermaßen die Gebote zusammen im Gesetz auf den 10 Gebote, auf den 2 Steintafeln. Und diese Gebote, die töten. Ja, warum hat Gott das Gesetz Israel gegeben? Um Israel zu beweisen, dass sie Sünder sind. Das Gesetz sollte klar machen, dass kein Mensch aus sich selbst heraus, aus seiner natürlichen Natur heraus, Gottes Gebote erfüllen kann. Und so erklärt das Neue Testament, gerade in Galater 3, dass das Gesetz wird zum Menschen für einen Fluch. Denn das Gesetz Mose sagte, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben ist, im Buch des Gesetzes, es zu tun. Ja, niemand konnte es einhalten. Und so brachte das Gesetz eben Fluch und Tod über die Menschen. So war eben das Gesetz der Beweis für den Menschen, oder sollte es sein, um zu sehen, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen eine Erneuerung unserer Natur. Wir brauchen eine Erneuerung durch eine Neuschöpfung, durch die Wiedergeburt. Und das wird eben im neuen Bund klar gemacht. Da verändert Gott den Menschen. Also wenn es hier heißt, der Buchstabe tötet, heißt das, das Gesetz vom Sinai verurteilt den Menschen und bringt ihm Verdammnis. Aber der neue Bund, der gegründet ist auf dem Blut Christi, bringt Vergebung und Erneuerung. Der Geist Gottes macht lebendig, indem er die Wiedergeburt wirkt. Jetzt merkt man, das hat also überhaupt nichts zu tun mit dem, wie manche sagen, ja, wenn man so an den genaue Bibel glaubt als Inspiration in Buchstaben, das ist so Buchstabengläubigkeit und es heißt ja, der Buchstabe tötet. Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Es geht darum, das Gesetz vom Sinai, das verurteilt den Menschen, tötet ihn. Aber wir brauchen die Gnade des neuen Bundes. Ich lese weiter, Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steinen eingegraben in Herrlichkeit begann, sodass die Söhne Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnte, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also hier nennt Paulus den Dienst von Mose in Verbindung mit der Gabe des Gesetzes am Sinai, der Dienst des Todes. Ja, denn letztlich hat ja die Gabe des Gesetzes dazu geführt, dass Menschen verurteilt wurden zur Verdammnis. Aber er sagt, der Dienst des Todes damals am Sinai begann mit Buchstaben in Steine eingegraben. Das sind die 10 Gebote auf den 2 Tafeln. Und Paulus sagt, dieser Dienst des Todes damals begann mit Herrlichkeit. Ja, wie war das? Als Mose das zweite Mal vom Berg runterkam mit den Tafeln, da hat sein Gesicht geleuchtet. Und die Israeliten ertrugen das nicht mehr. Und so hat er eine Decke genommen und hat sein Gesicht zugedeckt. Und darauf spielt Paulus an. Also sogar der Dienst des Todes begann eigentlich auf ganz herrliche Weise. Aber wie viel mehr wird nun im Zusammenhang mit dem neuen Dienst der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn der alte Bund war zeitlich beschränkt, aber der neue Bund, der bringt Segen in alle Ewigkeit. Ja, und so spricht er also so im Gegensatz von altem und neuen Bund. Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Sehen wir wieder, der Dienst von Mose bei der Gabe des Gesetzes wird hier genannt der Dienst der Verdammnis. Der Dienst des Todes, Vers 7, hier der Dienst der Verdammnis. Und im Zusammenhang mit dem Neuen Bund wird es genannt der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Ja, jetzt versteht man, warum ich den Titel gesetzt habe. Für den ersten Hauptteil, Kapitel 1 bis 7, die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Er zeigt, was der christliche Dienst ist. Das ist der Dienst der Herrlichkeit, wo wir die Segnungen des neuen Bundes weitergeben. Und indem wir das Evangelium weitergeben, kommen Menschen zum Glauben und erfahren eben alle diese Segnungen des neuen Bundes. Und dann ist interessant, wie Paulus dann das weiter ausführt mit Mose, der ja eine Decke auf dem Gesicht hatte. Und zwar wendet er dann das auf das Volk Israel an, heute. Er sagt, Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Moses, die eine Decke über sein Angesicht legte, auf das die Söhne Israels nicht anschauen möchten, das Ende dessen, was hinweggetan werden sollte. Aber ihr Sinn, der Sinn der Israeliten, das Denken der Israeliten, aber ihr Sinn ist verstockt worden, Denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Jetzt macht der Apostel Paulus hier eine Anspielung auf den Talit, den Gebetsschal in der Synagoge. Also Männer im Judentum beim Beten ziehen einen Schal an über den Kopf. Und jetzt sagt er, dieser Gebetsmantel bei den Männern über den Kopf ist gerade symbolisch. Denn es symbolisiert, dass ihnen eigentlich eine Decke auf dem Herzen liegt, wenn sie das Alte Testament, den Tanach, lesen. Aber diese Decke wird weggetan, wenn sie sich bekehren. Und ich habe das mal ganz eindrücklich erlebt. Ich war an der Klagemauer. Dort auf der linken Seite kann man ja bei den Männern noch so unter einen Bogenbau runtergehen. Da geht in Gebäude geht die Klagemauer weiter. Und da beten auch viele orthodoxe Juden. Und dort, gerade unter dem sogenannten Wilsonbogen, das ist der erste Bogen von dieser gewaltigen Brücke, die aus dem Tempelberg rausging, hinüber Richtung Pilatus. Das ist übrigens der direkte Weg, wo der Herr Jesus von der Verurteilung im Sanhedrin, im Tempel, dann zu Pilatus geführt wurde. Und genau dort unter dem ersten Bogen sah ich einen alten orthodoxen Juden auf dem Stuhl beten, den Talit über seinem Kopf, über seinem Gesicht, über seinem Herzen. Wirklich zu. Wow, war das für mich eine Illustration. Genau da, wo der Messias vor fast 2000 Jahren aus dem Tempel hinausgeworfen worden ist, da betet er, weil Israel immer noch in größter Not ist. Und die Decke auf dem Gesicht. Wenn sich dieser Mann bekehrt, was geschieht dann? Der wird weiter beten. Aber in 1. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, dass ein Mann beim Beten und Weissagen nichts auf dem Haupt haben soll. Das ist für manche Orthodoxe ein Problem. Was? Jetzt kann ich nicht mehr mit Kippa beten. Nein, geht nicht. Ja, aber das ist ja gar nicht jüdisch. Nein, das ist nicht jüdisch. Es ist christlich. In der Gemeinde Gottes beten Männer unbedeckt. Die Frauen sollen eine Bedeckung haben, sagt der Apostel Paulus, aber die Männer unbedeckt, übrigens nicht eine Verhüllung, sondern eine Bedeckung. 1. Korinther 11. Und das ist also nicht irgendwie aus der Zeit herausgenommen, denn die Griechen, Da haben ja Männer und Frauen unbedeckt zu den Göttern gebetet. Und bei den Römern, von alten Darstellungen kann man das ableiten, beteten mit Kopfbedeckung zu den Göttern. Und im Judentum waren besonders die Männer bedeckt, die Frauen auch, aber es ist nicht weniger streng. Und jetzt wird hier gesagt, wenn er aber zum Herrn umkehrt, wird diese Decke weggenommen. Und dann kommt eben dieser Höhepunkt, Kapitel 3, Vers 16, wenn es, Israel, aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also, da wird gezeigt, was dieser Dienst des neuen Bundes beinhaltet, diese Erkenntnis Gottes, Wiedergeburt und neue Beziehung zu Gott und diese Erkenntnis Gottes, so dass eben unsere Augen aufgedeckt sind und wir so die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen dürfen. Im Judentum ist die Decke immer noch da. Und wenn Sie das Alte Testament studieren, ich weiß, es gibt manchmal Leute, die suchen die großen Erkenntnisse, suchen Sie irgendwo im orthodoxen Judentum. Werden Sie nicht dort finden. Dort ist Decke drauf. Aber wenn die Decke weggeht, dann kommen die großen Erkenntnisse, wenn man dann wirklich den Herrn Jesus sieht im Alten Testament und im Neuen Testament. Eben, wenn wir so die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist auch so schön. Das heißt ja nicht, wenn wir dem Herrn ähnlicher werden wollen, dann müssen wir das und das und jenes und diese Übung machen und so weiter. Es heißt einfach hier, wenn wir den Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist so wichtig. Je mehr wir uns in der Bibel mit dem Herrn Jesus beschäftigen, desto mehr werden wir ihm ähnlich. Ohne einen Krampf. Und darum ist es auch wichtig, Predigten sollten nicht nur Predigten sein, wo wir wissen, was wir zu tun haben. Ich weiß, die manchmal, besonders junge Leute, die sagen, ein Predigt muss praktisch sein. Ja, richtig, natürlich. Das muss es auch sein. Aber eine Predigt sollte auch die Herrlichkeit des Herrn Jesus groß machen. Und durch das Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir automatisch ihm immer ähnlicher, ohne einen Krampf. Und das merkt man selber gar nicht. Moses war auf dem Berg. Da kam er runter. Der wusste nicht, dass sein Gesicht strahlte. Aber er war dort in Gemeinschaft mit dem Herrn. Da kam er runter und sein Gesicht strahlte. Und so ist das, wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dann beginnen wir zu strahlen, ohne dass wir da uns ständig selber beobachten müssen. Ja, wie steht es eigentlich? Wo bin ich jetzt ganz genau? Wo stehe ich in meiner Entwicklung? Und ja, das kann man im Geschäft machen, oder? Man sieht, wie weit es mit Sollanforderungen und so weiter. Aber wenn es geht um unseren geistlichen Zustand, wir sollen uns nicht ständig selber anschauen, sondern von uns weg die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Ja, jetzt sollten wir dringend Pause machen. Eine halbe Stunde. Die tägliche Gemeinschaft mit dir. Amen.